Der Krieg im Mittleren Osten könnte auch Europa erreichen. In Europa drohen historische Engpässe beim Erdgas. Doch Deutschlands Regierung sieht auf Anfrage von Auf1 keinerlei Handlungsbedarf. In Wien gab es die erste Massenschlägerei zwischen Anhängern und Gegnern der iranischen Regierung. In Berlin befürchten Migranten gegenüber unserem Sender eine Ausweitung der Kämpfe. Aus immer mehr Staaten gibt es Hinweise auf False-Flag-Aktionen. Außerdem, der Bundesrat weitet politische Strafverfolgung noch weiter aus. Und die Europäische Union hält entscheidende Details aus den Impfverträgen weiterhin geheim. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zu unserem Schwerpunkt kommen, zunächst wichtige Meldungen vom Tag. Die ohnehin knappe Gasversorgung Deutschlands könnte sich durch den Iran-Krieg weiter verschärfen. Seit dem weitgehenden Importstopp von russischem Erdgas hängt die Versorgung inzwischen stark von Flüssiggas ab, also von LNG. Doch genau dieser Bezug wird riskanter, denn durch die faktische Schließung der Straße von Hormus geraten wichtige Transportwege unter Druck. Trotzdem sieht das Bundeswirtschaftsministerium offenbar keinen akuten Handlungsbedarf. Gegenüber auf 1 erklärte ein Sprecher lediglich, Zitat, die Gasversorgung ist sichergestellt. Im Übrigen sehe sich das Ministerium nicht für den Gaseinkauf zuständig. Wörtlich heißt es, die Wintervorsorge ist und bleibt Aufgabe der Lieferanten und Händler. Die Zahlen zeichnen jedoch ein anderes Bild. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters benötigt die EU in diesem Sommer rund 17 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas mehr als im Vorjahr, um ihre Speicher zu füllen. Schon jetzt liegen die Vorräte etwa 15% unter dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre. Für das Bundeswirtschaftsministerium besteht dennoch kein Grund zur Sorge. Gegenüber auf 1 teilte es mit. Trotz vergleichsweise niedriger Füllstände besteht kein staatlicher Handlungsbedarf. Der Druck auf Schüler wegen politischer Symbole könnte weiter steigen. Künftig droht Jugendlichen sogar Gefängnis, wenn sie in der Schule ein als extremistisch eingestuftes Symbol verwenden. Der Bundesrat stimmte am Freitag für eine entsprechende Ausweitung von § 86 des Strafgesetzbuchs. Der Antrag dazu kam von der Thüringer Landesregierung unter CDU-Ministerpräsident Mario Vogt. Bislang gelten solche Handlungen in der Schule als straffrei. Denn Schulen zählen nach bisheriger Rechtslage nicht als öffentlicher Raum im Sinne des Gesetzes. Die geplante Strafrechtsverschärfung soll ausdrücklich auch der Erziehung von Jugendlichen mit unerwünschten politischen Einstellungen dienen. In der Begründung des Antrags heißt es, Lehrkräfte sollten in Fällen unterstützt werden, Zitat, in denen pädagogische und schulrechtliche Mittel oder die Ausübung des Hausrechts nicht mehr ausreichen. Auf entsprechende Verstöße stehen nach dem Gesetz bis zu 3 Jahre Haft. Kritiker weisen jedoch darauf hin, die Entscheidung darüber, welche Organisation als extremistisch gilt, liegt derzeit beim Gesetzgeber. Bevor die Regelung in Kraft tritt, muss allerdings noch der Bundestag zustimmen. Am Donnerstag berichtete Auf1 ausführlich über das Portal News. Anlass war die deutliche Parteinahme der dortigen Sendungen für die Angriffe der USA und Israels auf den Iran. Auch deshalb, weil Deutschland in die Auseinandersetzung hineingezogen werden könnte. Nach der Sendung erreichten unseren Sender zahlreiche Reaktionen von Zusehern. Viele verwiesen dabei auf zumindest indirekte Verbindungen zwischen News und der CDU. Andere Zuseher erinnerten an frühere positive Äußerungen des heutigen News-Chefs Julian Reichelt zu den Corona-Injektionen. In der aktuellen Krise, so hieß es in vielen Zuschriften, könne man nun erkennen, welches Medium wirklich alternativ ist und welches nicht. Ausgangspunkt der Auf1 Berichterstattung war eine scharfe Reaktion des Portals News auf eine Erklärung der AfD. Auf1 Chefredakteur Stefan Magnet sieht darin den Versuch einer gezielten Kampagne gegen Antikriegsstimmen.
Julian Reichelt hat beispielsweise, ich habe mir dieses Zitat extra aufgeschrieben, am Wochenende gesagt, die AfD an einem wahrlich historischen Tag auf der falschen Seite der Geschichte, weil es die AfD gewagt hat, den Krieg nicht frontal zu kritisieren, sondern zu sagen, aus deutscher Sicht wollen wir diesen Krieg nicht und wir wollen uns nicht einmischen, verkürzt gesagt. Für Julian Reichelt ist das zu viel. Und das ist eine Kampagne, man möchte die AfD wieder einmal in eine Richtung drängen, man möchte sie kriegsbereit machen.
Die einseitige Parteinahme für die USA und Israel komme jedoch nicht aus heiterem Himmel. So stammt NIRS-Chef Julian Reichelt aus dem Axel Springer Verlag. Dieser bezeichnet sich selbst als transatlantisches Unternehmen. Der Konzern hat schriftlich festgelegte Grundsätze. Dazu gehören unter anderem das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels und zum transatlantischen Bündnis. Diese Grundsätze seien keineswegs bloße Floskeln, berichtet auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Das steht da nicht einfach nur irgendwo, das hängt da nicht über dem Klo an der Wand. Das hat jeder Redakteur, jeder Mitarbeiter zu unterzeichnen. Wenn er von der Fußball-Kreisliga berichtet, wenn er von der Eröffnung von Kleingärten berichtet, von der Hasenshow oder sonst was, dann hat er gleichzeitig die Hacken zusammenzuschlagen zum transatlantischen Bündnis, zur Verteidigung Israels, was immer meint, und ich glaube nicht mal, dass Axel Cäsar Springer das ursprünglich so gemeint hat, aber was immer meint, den dortigen aggressivsten Kriegskomplex zu unterstützen und nicht etwa die israelische Friedensbewegung, die es ja selbstverständlich auch gibt.
Die vollständige Sendung zur Kriegstreiberei von NIRS-Chef Julian Reichelt finden Sie unter www.auf1.tv. Die US-Armee nutzt offenbar den Flughafen von Tel Aviv als Stützpunkt im Irankrieg. Darauf deuten Daten von Flugbeobachtungsportalen hin. Demnach waren am Vormittag mindestens 3 Militärmaschinen in der Luft, die zuvor in Tel Aviv gestartet waren. Genauer gesagt am Ben-Gurion-Flughafen. Die Präsenz der US-Streitkräfte dürfte den regulären Betrieb an Israels größtem Flughafen noch weiter einschränken. Für Analysten ist das ein bemerkenswertes Signal, denn normalerweise nutzen die USA für militärische Operationen eigene Basen in der Region. Dass nun offenbar ein ziviler Flughafen als Startpunkt dient, könnte darauf hindeuten, dass amerikanische Militärflughäfen im Nahen Osten derzeit nur eingeschränkt nutzbar sind. Jeden Tag erreichen uns Dutzende Meldungen über Angriffe beider Seiten. Viele davon sind nur schwer zu überprüfen. Bei einigen soll es sich um sogenannte False-Flag-Aktionen handeln. Das bedeutet, die Angreifer treten unter falscher Flagge auf, etwa um den Gegner als Urheber darzustellen und damit militärische Reaktionen zu provozieren. Bei mir im Studio ist jetzt auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Hallo Martin.
Hallo Isabel.
Martin, welche möglichen False-Flag-Aktionen könnte es im aktuellen Iran-Krieg gegeben haben?
Es gab im Wesentlichen 3 oder vielleicht 4, aber wie du es gerade richtig gesagt hast, wir können es natürlich nur bedingt überprüfen. Ich würde sie vielleicht erst mal aufzählen. Da gab es die Rakete auf die Türkei, genauer gesagt auf die Provinz Hatay. Die Türkei ist ein NATO-Land. Das heißt, wenn dort eine Rakete einschlägt, könnte das ein NATO-Bündnisfall sein. Da hat mittlerweile der Parlamentsabgeordnete Hasan Öztürkmen, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, von der oppositionellen sozialdemokratischen Partei CHP, offiziell gesagt, das war eine False-Flag-Aktion. Die Rakete kam jedenfalls nicht aus dem Iran. Können wir dem Mann glauben? Ich weiß es nicht, aber es ist jedenfalls eine offizielle Stimme aus dem Parlament. Zweitens gab es die Rakete auf Nachitschewan. Das sagt vielleicht jetzt nicht jedem etwas. Es ist eine Exklave von Aserbaidschan. Also es gibt das aserbaidschanische Hauptterritorium und dann die Exklave Nachitschewan. Der Iran hat das sofort dementiert. Aserbaidschan ist ein enger Verbündeter Israels, auch militärisch. Es gab immer wieder Gerüchte, die Israelis hätten dort einen Luftwaffenstützpunkt, aber nicht in Nachitschewan. Also wenn der getroffen worden oder werden sein sollte, da war er jedenfalls nicht. Das dritte ist der kurdische Vorstoß in den südlichen und westlichen Iran. Da dementieren alle Seiten. Also irgendjemand muss da lügen, wenn behauptet wird, es gäbe einen solchen Vorstoß und sowohl die Kurden als auch die Iraner sagen, nein, den gibt's einfach nicht. Und dann gab's ja noch die Berichte über einen Raketenangriff auf eine saudische Raffinerie, wo die Saudis erst gesagt haben, das waren die Iraner. Dann haben sie gesagt, das waren irgendwelche Trümmerteile. Jetzt heißt es, der Angriff hätte gar nicht stattgefunden. Auch das stimmt nicht. Es gibt dort Zerstörungen. Also auch da scheint es irgendwie hinter den Kulissen von den Beteiligten den Wunsch zu geben, das irgendwie zuzuordnen. Aber wenn sich das jeden Tag ändert, dann kann das auch nicht so ganz stimmen.
Die Kurden, die arabischen Staaten, Aserbaidschan und auch die Türkei. Die gesamte Region könnte in den Krieg hineingezogen werden. Nicht zuletzt durch mögliche False-Flag-Aktionen. Millionen Angehörige dieser Völker leben auch in Europa. Doch was denken Sie über die aktuelle Lage? Fürchten Sie, aber auch die Deutschen, eine weitere Eskalation der Auseinandersetzung? Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat sich im Berliner Stadtteil Neukölln umgehört.
Ja, das ist ganz schlecht. Also wir hoffen, dass das alles aufhört und der Krieg endet. Die Menschen leiden unten, die Wirtschaft auch leidet überall weltweit.
Also ich denke auch schon seit dem Ukraine-Krieg, dass sich das alles immer weiter ausbreitet. Und habe vor 2 Wochen zu meiner Freundin gesagt, die gesagt hat, sie will entweder nach Ägypten oder Türkei in Urlaub. Dann habe ich schon gesagt, ich würde jetzt aus politischen Gründen da momentan nicht Urlaub machen wollen.
Die meisten Deutschen sind gegen den Krieg. Eine aktuelle Umfrage der ARD zeigt, 58% der Befragten halten die Angriffe auf den Iran für nicht gerechtfertigt. 25% sind anderer Auffassung. Ein Blick auf die Anhänger der Bundestagsparteien zeigt, in keiner dieser Wählergruppen gibt es eine Mehrheit für den Krieg. Die größte Ablehnung findet sich bei den Anhängern der Linken, die geringste bei jenen der AfD. Auffällig ist allerdings aber auch die Fragestellung der ARD. Der Sender wollte nicht wissen, ob die Deutschen den Krieg ablehnen, sondern ob sie ihn für gerechtfertigt halten. Damit wird implizit vorausgesetzt, dass die USA ein anderes Land unter Umständen angreifen dürfen. Unterdessen gingen am Donnerstag in mehreren deutschen Städten tausende Schüler auf die Straße. Insgesamt sollen es bis zu 50.000 gewesen sein. Sie protestierten gegen den seit Jahresbeginn geltenden freiwilligen Wehrdienst. Viele fürchten, dieser Schritt könnte nur der Auftakt zu einer neuen Wehrpflicht sein. Was den Iran-Krieg angeht, sprechen die Kartellmedien und Politiker nicht für das Volk. Die Umfrage hat das gerade deutlich gemacht. Alternativmedien wie auf 1 zeigen auf, was die Bevölkerung wirklich denkt. Setzen Sie mit Ihrer Spende ein Zeichen für echte Meinungsvielfalt. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Der Iran-Krieg wirkt inzwischen auch bis nach Europa und sogar auf Österreichs Straßen. Wie die Polizei berichtet, kam es am Donnerstagnachmittag in Wien zu einer regelrechten Straßenschlacht. Gegner und Anhänger der Ayatollah-Regierung gerieten vor dem islamischen Zentrum Iman Ali im Bezirk Floridsdorf aneinander. An der Massenschlägerei waren rund 70 Personen beteiligt. Einige gingen mit Holzlatten und Metallstangen aufeinander los. Die Polizei meldet 9 Verletzte und 2 Festnahmen. Nur mit Hilfe der Spezialeinheit Vega konnte die Lage schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Auslöser der Auseinandersetzung war offenbar eine Trauerveranstaltung für den getöteten früheren Staatschef des Iran, Ayatollah Khamenei. Zeitgleich protestierten auf der gegenüberliegenden Straßenseite oppositionelle Iraner. Beide Veranstaltungen verliefen zunächst friedlich. Doch nachdem die Polizei sich zurückgezogen hatte, griffen sich die beiden Gruppen gegenseitig an. Die Zahl staatlich finanzierter Ideologieprojekte und NGOs wächst weiter. Darauf deutet ein Antrag der Linksfraktion im Bundestag hin. Demnach werden derzeit mehr als 5.000 Projekte über das Programm Partnerschaft für Demokratie unterstützt. Dabei handelt es sich um gemeinsame Förderungen von Bund, Ländern und Kommunen. Die Linke fordert nun, diese Finanzmittel dauerhaft im Haushalt zu verankern. Die Europäische Union will die geschwärzten Namen der Verhandler in den Covid-Impfstoffverträgen weiterhin nicht offenlegen. Zur Begründung heißt es, die beteiligten Personen könnten sonst zur Zielscheibe von Impfgegnern und sogenannten Verschwörungstheoretikern werden. Ein Anwalt der EU-Kommission spricht sogar von einem möglichen Risiko. Wörtlich warnt er vor einem echten Risiko für körperliche oder seelische Gewalt durch Impfkritiker. Auf eins hat bei der EU-Kommission nachgefragt. Gab es jemals konkrete Hinweise auf Bedrohungen durch Impfkritiker? Doch die Kommission reagiert seit Tagen nicht auf unsere Anfrage. Währenddessen fordern inzwischen sogar EU-Abgeordnete sowie rund 3000 Bürger vollständige Transparenz über die Impfstoffverträge mit der Pharmaindustrie. Brisant ist auch ein weiterer Punkt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die milliardenschweren Impfstoffdeals offenbar per SMS mit Pfizer-Chef Albert Bourla ausgehandelt. Die Namen der beteiligten Verhandler sollen jedoch weiterhin geheim bleiben, während Kritikern zugleich Gewaltbereitschaft unterstellt wird. Am Sonntag stimmt die Schweiz gleich über 4 Vorlagen zur Volksabstimmung ab. Besonders brisant. Die Rundfunkgebühr soll fast halbiert und für Unternehmen sogar abgeschafft werden. Weiter fordert die Bargeld ist Freiheit-Initiative die gesetzliche Verankerung von Bargeld als Zahlungsmittel, um dieses auch vor den Risiken der Digitalisierung zu schützen. Laut Prognosen wird die Bargeld-Initiative voraussichtlich angenommen werden. Bei der Halbierung der Rundfunkgebühren könnte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommen. Auf eins wird über den Ausgang der Abstimmungen berichten. Ein lang anhaltender Krieg im Iran würde Brüssel vor kaum lösbare Herausforderungen stellen. Sowohl in Fragen der Gasversorgung als auch der Migration könnte die EU an ihre Grenzen geraten. Auf eins Außenpolitik-Redakteurin Cornelia Kirchweger hat recherchiert, was auf Europa zukommen könnte.
Es ist fahrlässig. Es gab ja am Mittwoch einen sogenannten Gasgipfel in Brüssel, wo es eine eigene Koordinierungsgruppe gibt. Man hat da viel hin und her geredet, aber es gibt keinen Grund zur wirklichen Sorge. Das Öl ist ja da, heißt es. Ja, das Öl ist da, das Gas ist da, nur zu welchem Preis? Und das ist die Logik der von Europa, abgesehen davon, dass natürlich alle Lebensmittel steigen, weil ja die Transportkosten steigen. Der europäische Konsument wird ordentlich in die Brieftasche greifen müssen. Aus Russland kam schon das Signal an die Europäer, wenn ihr eure Rechnungen anschaut, eure Energierechnungen, dann könnt ihr euch bei eurer EU-Führung bedanken. Und wie gesagt, Putin hat angekündigt, dass er vorzeitig die Gaslieferungen nach Europa völlig stoppen will. Europa wird sich freuen, einerseits, weil man wollte ja ohnehin aussteigen, aber das heißt also noch weniger Energie. Und die Gasspeicherstände sind bei rund 31%, verglichen mit dem Vorjahr 41%. Wie weit man da kommt, das kann man sich ausrechnen, wenn es, zum Glück ist der Winter vorbei. Und die Flüssiggasexporte über die Straße von Hormuz aus Katar sind eingestellt. Katar wurde ja attackiert, seine Produktionsanlagen hat vollkommen eingestellt. Das heißt, Europa hat ja viel von Katar bezogen. Hauptlieferanten sind aber immer noch Norwegen und Belgien und die USA natürlich. Und es heißt, bei einer Hormuz-Blockade von über einem Monat werden wahrscheinlich die Preise um das Doppelte steigen. Von 47 Euro pro Megawattstunde auf ungefähr 100 Euro Megawattstunde, könnte aber noch mehr sein. Und ja, die deutsche Industrie hat schon gewarnt vor einer weiteren Deindustrialisierungswelle, wenn das so weitergeht. Und die EU ist zurzeit damit beschäftigt, einen Konflikt zwischen EU-Chefin Ursula von der Leyen und Außenbeauftragter Kaja Kallas abzuwickeln. Die beiden reden zurzeit nicht miteinander, die dürften einen massiven Konflikt haben. Angesichts der Aggressionen USA und Israels gegen den Iran, ich nenne es ganz bewusst so, hat die EU zur Zurückhaltung aufgerufen. Man kann sich mit Trump nicht verscherzen.
Aber was passiert jetzt, wenn Europa tatsächlich das Gas ausgeht? Gibt es irgendeinen, sagen wir, Krisenmechanismus?
Es gibt einen Solidaritätsmechanismus der EU. Im Fall, wo das Gas knapp wird, müssen die Mitgliedstaaten einander helfen. Unter absolutem Schutz steht der Kunde, der Letztkunde, also damit er heizen kann, damit er nicht in seiner Wohnung erfriert, und soziale Dienste, also Krankenhäuser und so weiter und so weiter. Und bevor dieser Mechanismus greift, muss jedes Land alle vorhandenen Mittel ausschöpfen, um genug Gas zu haben. Und das heißt also auch sogar Abschaltung der Industrieanlagen. Da bin ich dann gespannt, was die Industrie dazu sagt. Und dann, wenn nichts mehr geht, kann ein EU-Land, einen Nachbarstaat, der mehr Gas hat oder mehr Energie hat, ersuchen, dass es diese Energie liefert. Und dieser Solidaritätsmechanismus besagt, dass dann dieser Nachbarstaat zur Not auch seine Industrie abdrehen muss, damit die Wohnungen in einem anderen Nachbarstaat geheizt werden können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren soll. Noch dazu muss dann das Bezieherland, dem man hilft, die Kosten für die Entschädigungen zahlen, Gaspreis plus Transport und Lagerkosten. Und das wird das Dilemma der kollektiven Sicherheit sein und auch der Solidarität. Denn wie soll ein Politiker seinen Leuten erklären, wir müssen jetzt die Industrie abdrehen, damit zum Beispiel, die Franzosen ihre Wohnungen noch heizen können. Also das ist wieder so ein schönes Programm der EU, wie der Grüne Deal und alle anderen Dinge, die ideologiegetrieben sind, aber in der Praxis überhaupt keine Relevanz haben.
Ich möchte jetzt abschließend noch zum Flüchtlingsthema kommen, denn Beobachter warnen ja vor einem Flüchtlingsansturm. Sollte der Iran-Konflikt weiter anhalten oder sich vielleicht sogar ausweiten? Gibt es dafür schon konkrete Anhaltspunkte?
Es gibt eine Masseneinwanderung, ist noch nicht feststellbar, auch keine Massenbewegungen in dem Sinn. Allerdings ist Türkei schon und Armenien massiv davon betroffen. Türkei hat schon alle drei Grenzübergänge zugemacht, sich jetzt eine 500 Kilometer lange Grenzen, hat die Lehren aus dem Syrienkrieg gezogen. Es waren ja wahnsinnig viele Syrien-Flüchtlinge in der Türkei. Ich habe das selber erlebt, ich war damals in Istanbul. Und hat Pläne für Flüchtlingslager in der Grenznähe in der Türkei und will sogar Bufferzonen auf iranischem Gebiet einrichten. Die Flüchtlinge kommen angeblich aktuell aus der mittleren und aus der Bildungsschicht, aber das Pulverfass ist ein anderes. Es gibt 5 Millionen Afghanen im Iran und die leben halt dort recht und schlecht. Die könnten sich auf den Weg machen Richtung Europa und dann bin ich gespannt, wie das funktionieren soll. In Deutschland gibt es sogar schon Stimmen von Pro-Asyl, dass man einen sofortigen Abschiebestopp von Iranern geben soll. Und Großbritannien hat Anfang März schon die Asylregeln extrem verschärft. Und es soll ja ab Juni der neue Asyl- und Migrationspakt der EU in Kraft treten. Ob der hält bei einem Massenzustand, das wage ich zu bezweifeln. Es gibt auch dort einen Krisenmodus bei massiven Fluchtbewegungen. Gibt es hier Ausnahmen für die Mitgliedstaaten? Da können Standards gesenkt werden. Also man könnte zum Beispiel Asylsuchende länger in Einrichtungen an den Grenzen festhalten, beschleunigte Ablehnungsverfahren und so weiter und so weiter. Aber was macht die Asylpolitik der EU? Sie hat eine Strategie für die Krisenregionen Iran und Libanon beschlossen. Milliardenhilfe für den Libanon. Ein EU-Paket von rund 1 Milliarde für 2027 ist festgelegt, um syrische Flüchtlinge dort im Land zu halten. Und dann gibt es noch Abkommen mit Transit- und Aufnahmeländern wie Tunesien oder Ägypten, um eine Weiterreise nach Europa zu unterbinden. Die Ukrainer haben weiterhin einen Sonderstatus bis 2027. Die haben sofort bei Ankunft Zugang zu Arbeitsmarkt und Sozialsystemen. Und für die Syrer und Afghanen soll es Rückkehrprämien geben, teilweise bis zu 32.000 Euro pro Person.
Sehr spannend. Cornelia, ich danke dir wieder für dieses Gespräch.
Gerne.
Handelt es sich beim Angriff auf den Iran in Wirklichkeit um eine gezielte Schwächung der BRICS-Staaten? Dieser Frage geht Cornelia Kirchweger im vollständigen Interview nach unter www.auf1.tv. Hinter uns liegt eine turbulente Woche. Seit dem Kriegsausbruch im Iran haben wir von Auf 1 mit Hochdruck daran gearbeitet, Ihnen die verschiedenen Seiten des Konfliktes vermitteln zu können. Was eigentlich die journalistische Pflicht aller Medien ist, wurde in diesem Fall von Medien wie Auf 1 übernommen. Dabei helfen können Sie uns ganz leicht mit Ihrer Spende über das Formular direkt unter diesem Video. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.